SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß und diesen Themen bis 6:30. Wohin sollte sich die EU entwickeln? Dazu hat der französische Präsident Macron heute im Europaparlament ausführlich gesprochen, weil Frankreich bis Mitte des Jahres die Ratspräsidentschaft hat. Was er gesagt hat und wie man das interpretieren sollte, darum geht's gleich bei uns. Waffenlieferungen in die Ukraine, darüber wird gerade intensiv diskutiert. US-Außenminister Blinken war heute in Kiew. Wir berichten darüber, was er der Führung dort zugesichert hat. Und Rebellion gegen Boris Johnson wegen Partygate. Inzwischen fordern auch Mitglieder seiner eigenen Partei seinen Rücktritt. Wie er sich heute bei der Anhörung im Parlament geschlagen hat, das hören wir in etwa 20 Minuten. Schönen guten Abend. Frankreich hat zu Beginn des Jahres den Ratsvorsitz der Europäischen Union übernommen und heute war Präsident Macron im Europaparlament in Straßburg. Dort hat er in einer Rede die Schwerpunkte seiner Ideen für Europa skizziert. Frankreich hat den Vorsitz in einer für Europa ausgesprochen schwierigen Zeit. Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Wie Europa auf neue außenpolitische Herausforderungen, wie zum Beispiel die Ukraine-Krise, reagieren sollte, das war eines der großen Themen in Macrons Rede. EU-Korrespondentin Helga Schmidt gibt uns einen Überblick.
Es dauerte 20 Minuten, bis Emmanuel Macron zum Kern seiner Rede kam, die Sicherheit Europas. Sie sei in Gefahr wie seit Jahrzehnten nicht, sagte Macron. Und dann versuchte er mit einem ganz persönlichen Statement deutlich zu machen, wie sehr sich die Lage in Europa aus seiner Sicht verändert hat.
Je suis né en 1977 et ma jeunesse fut celle
1977 sei er geboren worden, aufgewachsen auf dem blutgetränkten Boden im Norden Frankreichs. Aber immer habe Europa für ihn Frieden bedeutet. Eine Gewissheit sei das geradezu immer gewesen.
Sur les terres ensanglantées du Nord de la France, sur lesquelles j'ai grandi, l'Europe était la paix.
Was der französische Präsident mit dem Ausflug in seine persönliche Geschichte sagen wollte, macht er auch klar. Seine Politikergeneration müsse jetzt ganz konkret und ganz schnell kämpfen, um die Sicherheit zu bewahren. Im Ukraine-Konflikt will Macron, dass die Europäer nicht an der Seitenlinie stehen. Sein Vorschlag, eine Initiative für eine neue Stabilitäts- und Sicherheitspolitik in Europa. Und dabei fiel auf, wie oft Macron betonte, das müsse im Dialog mit Russland geschehen. Die Sicherheit Europas brauche eine strategische Wiederaufrüstung als Macht des Friedens. Und dazu gehöre eben auch der Dialog mit Russland.
La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe. Comme puissance de paix et d'équilibre, en particulier dans le dialogue avec la Russie.
Wie vorher schon die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, machte auch Macron sich für das Normandie-Format stark. Frankreich und Deutschland wollen vermitteln zwischen Russland und der Ukraine, um den Konflikt politisch zu lösen.
C'est pourquoi nous continuerons avec l'Allemagne, dans le cadre du format Normandie, à rechercher une solution politique au conflit en Ukraine.
Ob es russische Signale gibt, auf das Angebot auch einzugehen, das ließ Macron offen. Bisher hat Putin die Gespräche direkt mit Washington geführt. Zur Sicherheit Europas gehört für den französischen Präsidenten auch ein besserer Schutz der Außengrenzen. Dazu will er eine Reform des Schengen-Raumes anstoßen, mit höheren Barrieren gegen illegale Migration.
Frankreichs Präsident Macron hat heute im Europaparlament seine Ideen, seine Pläne für die EU vorgestellt. Darum geht es jetzt auch im SWR2-Tagesgespräch mit Katharina Barley. Sie ist SPD-Europaabgeordnete und frisch wiedergewählte Vizepräsidentin des Europaparlaments. Frau Barley, Präsident Macron hat angesichts der Ukraine-Krise vor der Gefahr eines Kriegs gewarnt und auch von einer neuen Sicherheitsordnung in Europa gesprochen, die nötig sei. Wie könnte die aussehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist kein ganz neuer Vorstoß von Präsident Macron. Diese neue Sicherheitsarchitektur hat er schon früher als Schlagwort in den Raum gestellt. Er hat ein großes Interesse daran, dass sich Europa stärker selber helfen kann. Das ist die Art, wie er das begründet. Heute hat er dazu nochmal gesagt, ausdrücklich, dass das innerhalb des Rahmens der NATO bleiben soll, also keine Alternative zur NATO sein kann. Aber sehr viel mehr ins Detail ist er dabei nicht gegangen. Und ja, die Details sind, wie so oft bei Reden von Emmanuel Macron, noch offen geblieben.
Er hat auch eine strategische Wiederaufrüstung Europas als Macht des Friedens und des Ausgleichs angesprochen. Was meint er damit? Wie haben Sie das verstanden?
Nun, Frankreich hat ein anderes Verhältnis zu militärischen Interventionen, als wir das in Deutschland haben. Und davor muss man das einordnen. Frankreich ist nach wie vor insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent relativ aktiv mit militärischen Einsätzen unterschiedlicher Art. Und das war immer ein großer Teil der französischen Identität, militärisch unabhängig zu sein. Sie waren lange Zeit auch gar nicht Mitglied der NATO beispielsweise. Und das ist etwas, was für das französische Selbstverständnis unglaublich wichtig ist. Es hat natürlich auch etwas zu tun mit der Ära Trump. Mhm. Auch Angela Merkel hat damals ja gesagt, wir können uns auf den amerikanischen Partner nicht mehr so unbedingt verlassen, wie das in der Vergangenheit war. Auch diese Überlegung spielt dabei eine Rolle.
Die Ukraine-Krise ist mit Sicherheit die größte außenpolitische Herausforderung aktuell, auch für die EU. Aber schauen wir mal ins Innere der Europäischen Union. Der größte Einschnitt in jüngster Zeit war der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Präsident Macron ging darauf heute direkt ein und hat gesagt, Europa und Großbritannien müssten zurück auf den Weg des Vertrauens. Da fragt man sich, wie soll das funktionieren mit einer britischen Regierung, die sich nicht unbedingt an Abmachungen der Brexit-Regelungen halten will und mit einem oft, naja, sagen wir mal, eigenartig auftretenden Premierminister Johnson.
Präsident Macron hat da sehr klare Worte gefunden. Er hat gesagt, um ein gutes Verhältnis zum Vereinigten Königreich jetzt zu etablieren, braucht es guten Willen und Vertrauen auf beiden Seiten, aber eben auch Vertrauenswürdigkeit. Er hat diese Problematik Boris Johnson als Charakter und als Regierungschef, der sehr sprunghaft und manchmal problematisch agiert ist, hat er direkt benannt. Also er hat den Willen der Europäischen Union bekräftigt, ein besonderes Verhältnis zum Vereinigten Königreich haben zu wollen. Das wollen wir auch alle. Aber er hat ganz klar gemacht, dass es dafür vor allen Dingen braucht, bestehende Regeln und Vereinbarungen auch einzuhalten.
Macron hat auch die Einigkeit Europas beschworen. Er hat viel von gemeinsamen kulturellen Grundlagen, Werten geredet, dem gemeinsamen Erbe. Wenn man sich die Politik in Ländern wie zum Beispiel Polen oder Ungarn anschaut, dann scheinen die Gemeinsamkeiten relativ schnell erschöpft zu sein. Vom Erbe der Aufklärung ist in Polen eher weniger zu spüren. Dort ist eher der traditionelle Einfluss der konservativen katholischen Kirche spürbar. Ungarns Präsident Orbán steuert eher in Richtung gelenkte Demokratie à la Putin. Sind das nicht eher die gemeinsamen westeuropäischen Werte, die Herr Macron da angesprochen hat?
Das hat Präsident Macron sehr geschickt gemacht, finde ich. Er hat mit diesem Thema begonnen und dem einen ganz, ganz großen Teil seiner Redezeit eingeräumt. Also gemeinsame Werte, unsere gemeinsame Geschichte. Er hat immer wieder betont, ja, wir sind verschieden, aber wir haben ein gemeinsames Fundament. Auf das haben sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet. Auch das hat er ausdrücklich gesagt. Und er hat autoritären Tendenzen eine ganz klare Absage erteilt. Er hat gesagt, wir brauchen hier einen Dialog sans faiblesse, also einen Dialog ohne Schwäche. Wir müssen da ganz stark und fest sein in der Überzeugung, diese Werte sind nicht vom Himmel gefallen. Die haben wir alle mal unterschrieben. Und sie stehen auch auf einem Fundament, er hat das historisch hergeleitet. Er hat Kulturschaffende aus Ost und West, WissenschaftlerInnen aus Ost und West zitiert. Er hat versucht zu zeigen, wir haben ein jahrhundertelanges gemeinsames Erbe und das müssen wir weiter pflegen. Ich fand es sehr geschickt, wie er das gemacht hat.
Aber was bedeutet das dann in Konsequenz für den Umgang mit Ländern wie Polen oder Ungarn, mit denen es ja immer wieder Streit gibt?
Das bedeutet, dass diese Werte nicht verhandelbar sind. Und Macron hat das auf ganz unterschiedliche Weise deutlich gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, wir müssen die Grundrechtecharta, die jetzt 30 Jahre alt ist, neu beleben und darin auch modernere Rechte wie zum Beispiel Klimaschutz und das Recht auf Abtreibung festlegen. Nun ist gerade das Recht auf Abtreibung in Polen heftigst unter Druck und die Menschen gehen dort auf die Straße. Also er hat ganz klar gemacht, dass wir dort keine Uminterpretation unserer Werte zulassen dürfen. Alles in einem sehr charmanten Diskurs, der die gemeinsamen kulturellen Wurzeln, den Reichtum der Unterschiedlichkeit betont hat. Aber er hat schon klar gemacht, dass es nicht geht. ohne dabei auf konkrete Konsequenzen einzugehen. Wie gesagt, Emmanuel Macron als Franzose neigt dazu, das große Bild zu zeichnen und sich dann nicht unbedingt in die kleinen Details zu begeben.
Im SWR2-Tagesgespräch war das Katharina Barley, SPD-Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Europaparlaments. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Krisen sorgen in der Regel für Reisediplomatie und so wurde heute in Kiew wieder hoher Besuch erwartet. Vor dem Hintergrund der schwelenden Ukraine-Krise hatte sich US-Außenminister Blinken zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba und Präsident Zelensky verabredet. Blinken hat dabei einmal mehr Moskau vor einer weiteren Aufstockung seiner Truppen an der Grenze zur Ukraine gewarnt. Und das russische Außenministerium, ja, könnte man sagen, hat zurückgewarnt, nämlich vor einer weiteren Aufrüstung der Ukraine. Großbritannien will ja Panzerabwehrwaffen an Kiew liefern und auch Washington zieht weitere Hilfen im Verteidigungsbereich in Betracht. Christina Nagel berichtet.
Der Besuch des US-Außenministers Antony Blinken ist für die politische Führung in Kiew mehr als nur ein weiteres Proforma-Signal der Unterstützung. Man stimme sich eng ab, machte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba klar. Es gibt nichts, worüber unsere Partner mit Russland bezüglich der Ukraine reden, was die Ukraine nicht weiß. Es gehe zudem auch um ganz konkrete Hilfen für den militärischen Bereich, betonte Präsident Volodymyr Zelensky. Diese Unterstützung zeugt nicht nur von unseren strategischen Plänen in Bezug auf den NATO-Beitritt, sie ist auch wichtig mit Blick auf das Niveau und die Ausstattung unserer Armee. In amerikanischen Medien wird über mögliche weitere Waffenlieferungen spekuliert. Fest zugesagt wurde heute von Antony Blinken erst einmal weitere finanzielle Unterstützung für das laufende Jahr in Höhe von umgerechnet rund 264 Millionen Euro. Wir stärken die Ukraine weiter, damit sie sich verteidigen kann. Die Vereinigten Staaten und Europa haben den Preis deutlich bestimmt, den Russland im Fall des Verzichts auf den diplomatischen Weg, den wir anbieten, zahlen wird. Dass Russland erneut Truppen in die Grenzregion verlegt hat, wird in Kiew und Washington mit Sorge gesehen. Bereits jetzt sollen mehr als 100.000 Mann entlang der ukrainischen Grenze zusammengezogen worden sein. Die Zahl, warnte Blinken in Kiew, könne sich in kurzer Zeit verdoppeln. Russland sei damit jederzeit in der Lage, die Ukraine anzugreifen. Ein Vorwurf, den Moskau auch heute wieder strikt zurückwies. Russland wolle und werde nicht aggressiv vorgehen, betonte Vizeaußenminister Sergei Rybkov auf einer Diskussionsveranstaltung des Waldai-Clubs. Wir werden die Ukraine weder, Zitat, attackieren, angreifen oder dort einmarschieren. In Washington, Brüssel und in anderen NATO-Hauptstädten, so Rybkov, würden unbegründete Vorwürfe erhoben. Auch für die Verlegung der Truppen gibt es aus Sicht der russischen Regierung eine einfache Erklärung. Sie sei Teil eines russisch-belarussischen Manövers, das im Februar stattfinden soll. Öl ins Feuer gießen aus Sicht von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die NATO-Staaten, die die Ukraine immer weiter aufrüsten würden. Das ist äußerst gefährlich und trägt nicht zum Abbau der Spannungen bei. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen Großbritannien. Die Briten haben damit begonnen, der Ukraine sogenannte leichte Panzerabwehrwaffen zu liefern. Der Ton also bleibt scharf, die Fronten im wahrsten Sinne des Wortes verhärtet.
Die Ukraine hätte gerne Waffen aus dem Westen, um sich für den Fall eines russischen Angriffs besser wehren zu können. Inzwischen gibt es auch schon sehr konkrete Wünsche an Deutschland. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört. Großbritannien liefert, die Bundesregierung dagegen schließt Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann von der FDP, hat allerdings heute angeregt, Zitat, wir sollten über die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine nachdenken. Aber was sind Defensivwaffen? Flugabwehrraketen? Wenn man die gegen feindliche Kampfflugzeuge einsetzt, dienen sie der Verteidigung. Aber was, wenn sie, wie gerade im Bereich der Ostukraine ja auch schon passiert, eine Passagiermaschine treffen? Gegen wen verteidigt man sich da? Also, was genau sind eigentlich Defensivwaffen? SWR-Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt hat sich auf die Suche gemacht nach einer offiziellen Definition.
Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist sehr klar in der Frage, was Defensivwaffen sind oder sein könnten. Es gibt sie nämlich gar nicht. Zitat, eine allgemeine fundierte Definition, was darunter verstanden werden muss, existiert nicht. Zitat Ende. Somit ist eines klar, das Wort Defensivwaffen ist ein politischer Begriff. Beispiele dafür könnten Panzerabwehr- oder Luftabwehrsysteme sein, Aufklärungstechnik oder auch Gerät zur Räumung von Minen. Aber natürlich kann eine Panzerfaust auch ein Gebäude treffen oder Menschen. Und wenn diese Waffe mit dem Willen zum Angriff eingesetzt wird, ist es eine Angriffswaffe, das würde niemand bestreiten. Der Begriff Defensivwaffen hat im englischsprachigen Raum eine andere Tradition, weil dort unterschieden wird in Offensive, also Angriffswaffen, und Defensive, also Verteidigungswaffen. Die deutsche Politik nutzt diese Begriffserweiterung praktisch ausschließlich im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Schon im Bundestagswahlkampf ging es um die Frage, ob Deutschland Waffensysteme an die Ukraine liefern könnte, vorausgesetzt, diese könnten nicht für einen Angriff eingesetzt werden. Da das aber niemand ausschließen kann, scheint es nur logisch, dass die Bundesregierung bei ihrem Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine bleibt. Damit hält sie sich an den Koalitionsvertrag. Dort steht keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete. Und dort steht ebenfalls, man strebe stabile Beziehungen zu Russland an. Waffen an die Ukraine zu liefern, wäre damit kaum vereinbar.
Es gibt aber natürlich nicht nur den Koalitionsvertrag, es gibt in Deutschland auch das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das regelt ganz klar, wann welche Waffen an wen geliefert werden dürfen und wann nicht, sollte man meinen. Tut es leider nicht so klar, sagt Max Mutschler vom BICC, dem Bonn International Center for Conflict Studies. Im SWR hat Mutschler heute erklärt, dass das Gesetz der Bundesregierung eine Menge Spielraum lässt.
Letztendlich muss die Bundesregierung immer eine Abschätzung treffen, was Gefahren und Risiken dieser Waffen angeht. Zum Beispiel im Kriegswaffenkontrollgesetz geht es eben darum, dass wenn eine Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung, insbesondere bei einem Angriffskrieg verwendet werden, dass dann nicht geliefert werden darf. Nur wer will das entscheiden? Ja, es ist letztendlich der Ermessensspielraum der Bundesregierung, über diese Gefahr zu befinden.
Sagt Max Mutschler, und so viel zum Ukraine-Konflikt für heute. Partygate, das ist zurzeit das große Stichwort in Großbritannien. Am Anfang war es in der Downing Street angeblich nur ein Umtrunk mit Abstand im Freien, während des Corona-Lockdowns, in dem auch Zusammenkünfte im Freien verboten waren. Dann kam eine Party in der Dienstwohnung von Premier Johnson dazu, bei der angeblich zu jeder Zeit die Regeln eingehalten wurden. Inzwischen ist klar, in der Downing Street No. 10 hat es mehr oder weniger regelmäßig partyähnliche Treffen gegeben, während alle anderen Briten zu strengen Lockdown-Maßnahmen verdonnert waren. Und auch der Premierminister war immer wieder dabei. Seit Wochen muss sich Boris Johnson deswegen mit immer mehr Gegenwind auseinandersetzen. Auch aus seiner eigenen Partei kommen inzwischen Rücktrittsforderungen. Die Parlamentsdebatte dazu heute sollte den Druck weiter erhöhen. Wenig überraschend gab sich der britische Premierminister im Unterhaus aber alles andere als kleinlaut, wie London-Korrespondent Christoph Prössel berichtet.
Für Keir Starmer, den Vorsitzenden von Labour, war das ein Triumph. Christian Wakeford, Abgeordneter aus einem Wahlkreis bei Manchester, hat angekündigt, die Tories zu verlassen und Labour beizutreten. Starmer platzierte den jungen Mann auch gleich im Parlament hinter sich und hieß ihn medienwirksam herzlich willkommen.
Can I start by warmly welcoming the honourable member for Bury South to his new place?
So wie viele andere Menschen im Land habe Christian Wakeford festgestellt, dass der Premierminister nicht in der Lage sei, die Führung zu zeigen, die ein Premierminister zeigen sollte.
Mr. Speaker, like so many people up and down the country, he has concluded that the Prime Minister and the Conservative Party have shown themselves incapable of offering the leadership and government this country deserves.
Starmer forderte erneut den Rücktritt des Premierministers. Der Labour-Vorsitzende, der oft als spröde wahrgenommen wird, lief zur Höchstform auf im Unterhaus. Weil die Debatte hitzig war, musste der Speaker immer wieder zur Ruhe mahnen, was Starmer genüsslich aufgriff.
Mr. Speaker, I see the very noise. I'm sure the Chief Whip has told them to bring their own booze.
Das sei ja ziemlich lebhaft heute hier, sagte Starmer. Er gehe davon aus, dass der Einpeitscher der Tories seiner Fraktion auch gesagt habe, die eigenen Getränke mitzubringen. Eine Anspielung auf Partygate. Johnson wirkte heute auch angriffslustig. Kein Wort der Entschuldigung mehr. Bei Fragen zu Partygate verwies er auf den Untersuchungsbericht, der in der kommenden Woche vorgelegt werden soll. Darüber hinaus versuchte es Johnson mit dem Blick nach vorne. Seine Regierung habe dafür gesorgt, dass jetzt das Wirtschaftswachstum wieder auf dem Niveau sei, wo es vor der Krise war. Die Arbeitslosigkeit sei auf niedrigstem Stand. Johnson verwies auf die Corona-Politik seiner Regierung. Schnelles Impfprogramm, schnelles Auslaufen der Corona-Maßnahmen.
Well, Mr. Speaker, if we'd listened to the Right Honourable Gentleman about COVID restrictions, which is the substance of his question, then Mr. Speaker, we would have been in lockdown after July.
Wenn wir auf den ehrenwerten Herren gehört hätten, dann wären wir immer noch im Lockdown. Johnson kündigte heute auch an, die letzten bestehenden Maßnahmen aufzuheben. Das bedeutet, dass ab dem 27. Januar nicht mehr vorgeschrieben sein wird, eine Maske zu tragen. Außerdem soll die Empfehlung für das Arbeiten von zu Hause aus fallen. Die Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. Über den Berg ist Johnson jedoch noch lange nicht. Innerhalb seiner Partei gibt es Widerstand gegen ihn. Immer mehr Abgeordnete sprechen sich dafür aus, ihn abzulösen. Sind es 54, muss ein Misstrauensvotum angesetzt werden. Dann stimmt die gesamte Fraktion ab. 181, mehr als die Hälfte, müssten sich dann gegen ihn aussprechen. Doch so weit ist es noch nicht, obwohl Medien das immer wieder berichten. Doch die Stimmen werden mehr. David Davis, konservativer Abgeordneter und ehemaliger Minister für den Austritt aus der EU, stand heute auf im Unterhaus.
But I expect my leaders.
Ich erwarte von meiner Führung, Verantwortung zu übernehmen. Gestern hat Johnson das Gegenteil getan. Ich erinnere ihn an ein Zitat von Leo Amery, an den ehemaligen Premier Chamberlain. Für das Gute, was Sie getan haben, sitzen Sie hier schon zu lange. Im Namen Gottes treten Sie zurück.
Der Druck auf den britischen Premierminister wegen Partygate wächst. Aber Boris Johnson kämpft weiter ums politische Überleben. Das war der Bericht von Christoph Prössl. Nach Deutschland. In Frankfurt hat heute ein weiterer Prozess wegen Folterungen in Syrien begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem vorsätzliche Tötung eines Gefangenen vor. Erst in der vergangenen Woche war der nach Angaben der Bundesanwaltschaft weltweit erste Strafprozess um Staatsfolter in Syrien vor dem Oberlandesgericht Koblenz zu Ende gegangen. Ein Syrer wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Über den Prozessbeginn in Frankfurt berichtet Frank Angermund.
Als Ala M. in den Gerichtssaal 165C des Frankfurter Oberlandesgerichts geführt wird, hat er die grüne Kapuze seiner Regenjacke tief ins Gesicht gezogen. Er geht gebeugt, damit die Fotografen kein Bild von ihm schießen können. Der 36-Jährige muss sich vor dem Staatsschutzsenat des OLGs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Oberstaatsanwältin Anna Zabek von der Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, dass der syrische Arzt in Militärkrankenhäusern und Gefängnissen in Homs und Damaskus Kritiker des Assad-Regimes 2011 und 12 gefoltert hat. Folter als Mittel, um seine Macht zu demonstrieren. Sein Anwalt Ulrich Endres hat angekündigt, dass Ala M. an den kommenden beiden Prozesstagen zu den Vorwürfen aussagen wird.
Was wir heute in der Anklageschrift des GBA gehört haben, werden wir widerlegen. Das glaube ich nicht nur, sondern wir kennen ja die Akten und wir wissen die Einlassung unseres Mandanten. Sie werden sehen, dass das, was dort als Beweis aufgeführt ist, einer Prüfung jedenfalls vor einem deutschen Gericht nicht standhalten wird.
Sein Mandant werde dann auch Fragen des Gerichts und der Bundesanwaltschaft beantworten, allerdings keine Fragen der drei Nebenklagevertreter. Diese Ankündigung kommentiert Nebenklageanwalt René Barnes mit den Worten:
Das kann man deuten, wie man will. Als Respektlosigkeit, vielleicht auch als Angst, das weiß ich nicht.
Die Nebenkläger, unter anderem Verwandte von mutmaßlichen Opfern des Folterarztes, waren heute nicht im Gerichtssaal. Sie werden aber im Laufe des Verfahrens als Zeugen aussagen. Vor dem Gerichtssaal stehen auch zahlreiche Menschen aus Syrien und arabische Medienvertreter, die den Prozess in Frankfurt verfolgen. Mit einem Blick auf ihre Transparente und Kameras sagt Usama Al-Adji, ein weiterer Anwalt des Angeklagten, dass es sich bei dem Prozess um kein politisches Verfahren handeln würde.
Ich erwarte vor allem von den Medien in der arabischen Welt, die ich jeden Tag auch lese, eine Neutralität und eine journalistische Arbeit und keine Verleumdung gegen meinen Mandanten. Aber auch vor allem auch sollen sich zurückhalten mit irgendwelchen Behauptungen, die nicht der Wahrheit entsprechen.
Ala M. steht in Frankfurt vor Gericht, weil er vor seiner Festnahme im Juni 2020 in einer orthopädischen Klinik in Hessisch-Lichtenau im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis gearbeitet hat. Er war dort von Zeugen erkannt worden. Für die Bundesanwaltschaft ist das Verfahren vor dem OLG ein klares Bekenntnis der deutschen Justiz zum Weltrechtsprinzip. Besonders schwere Straftaten wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen dürfen in jedem Land verhandelt werden. Doch auch dieses aufwendige Verfahren, für das zunächst 14 Verhandlungstage angesetzt sind, findet unter den Bedingungen der Corona-Pandemie statt. So sind nur 19 Pressevertreter und 18 Zuschauer zugelassen. Der Prozess in Frankfurt wird nächste Woche mit der Aussage des Angeklagten fortgesetzt. Frank Angermund, Frankfurt am Main.
SWR2 aktuell. Mein Name ist Christian Rönspieß.